ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier im Wer bist du Podcast? Aus Liebe zur Freiheit und weil alles möglich ist, auch für dich. Mein Name ist Michelle Gerber. Ich bin deine Expertin rund ums Thema Selbstermächtigung. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du dir erlaubst, dass wer du wirklich bist, dass wie du wirklich designed bist, abseits von all deinen Limitierungen, deinen Grenzen, deinem oh, ich habe aber nur so viel verdient und oh, das, oh, wer glaube ich denn zu sein und all dieses oder oh, weil meine Vergangenheit, abseits von all dem erinnere dich und dafür bist du in meiner Welt, dass du so viel mehr bist, als du jetzt gerade glaubst zu sein. Du hörst im Hintergrund das wunderschöne Feuer. Falls du den Podcast nur hörst, auf YouTube findest du immer auch das Video dazu. Hello! Ich freue mich so sehr, so lange her. Nach 3 Jahren gab es jetzt eine kurze Podcast-Pause oder auch eine etwas längere, einige Monate. Du siehst, ich bin umgezogen, ganz vieles hat sich verändert. Ich habe so viel gelernt, integriert und so weiter, was ich dir jetzt nach und nach mitgeben werde. Unter anderem werden Workshops und Masterclasses, also wirklich ganz, ganz geile Dinge kommen. So geile Interviews habe ich für dich vorgedreht. Ich war natürlich nicht untätig in der Pause. Genau, es war also nur für dich eine Pause. Genau, und heute zum Start werde ich dir ein ganz besonderes Interview schenken. Was auch immer schenkst du dir selbst, indem du es dir anhörst. Ich durfte den lieben Professor Rolf Adler interviewen. Ich wusste gar nicht, was soll ich jetzt für eine Bezeichnung, weil da sind so viele Doktor, Professor, Punkt, was auch immer alles, findest du in der Beschreibung. Der Mann ist so weise, hat so viel gemacht und hat die Psychosomatik in die Schweiz gebracht. Wirklich ein faszinierender Mann, ist heute 88 Jahre alt. Ja, und ich wechsle an dieser Stelle auf Schweizerdeutsch, wo das Interview ist auf Englisch, genau, ja. Einfach, dass es auch ein bisschen authentischer ist und so, weil ich denke mir, wenn wir von Natur aus, ich denke, es hat immer einen Grund, warum wir hier geboren sind, wo wir geboren sind. Und natürlich, wenn wir es auf Hochdeutsch würden machen oder sogar auf Englisch, könnte es mehr Leute erreichen und so weiter, könnte es mehr Leute hören. Gleichzeitig finde ich es eben auch schön, auch, es werden immer wieder mal Videos oder Solo-Podcast-Folgen kommen, wo ich einfach auch Schweizerdeutsch rede, weil ich bin Bernerin und das ist doch einfach auch eine schöne Sprache, oder? Genau, und ich vermisse das noch so ein bisschen in den sozialen Netzwerken, sage ich jetzt mal. Deswegen, oder darum möchte ich das gerne an dieser Stelle einfach ein bisschen verändern. Genau, und auch mal Schweizerdeutsch reden. Ich rede jetzt gar nicht lang darum, aber du findest alle Bücher von Rolf Adler in der Beschreibung. Du findest auch von mir, schau gerne auf Instagram vorbei. Dort findest du in meiner Bio immer die aktuellsten Sachen, eben jetzt kommen Workshops, Masterclasses und so weiter, findest alles auf Instagram @michellegerberofficial. Genau, und jetzt wünsche ich dir so viel Vergnügen und so viel wertvolle Erkenntnis. Ja, genieß die Show mit dem Rolf Adler.
Ich tue auch den Patienten als erstes fragen, wie es noch jetzt geht, in dem Moment, wo sie da sind. Und die Meinung, dass man ausser in Notfällen nichts wissen vom Patienten, keine Unterlagen anschauen, sodass man sich eben ihm kann, eine Art fast unterordnen und sagen, ich weiss, dass ich nichts weiss von euch. Zu wissen, mir zu geben, ist auf eurer Seite. Und ich nehme einfach die Zeit, die ihr braucht. Und erst, wenn das Interview abgeschlossen ist und der Patient sich getrennt hat von mir, dann schaue ich die Unterlagen an. Und die ist so präzise, immer noch eine Gefahr, dass wenn man etwas schon liest, ist sehr groß, dass man sich nachher in eine falsche Richtung bewegt.
Ja.
Und das Interview fängt eben mit der Frage nach einem Gefühl an, wo Patienten im Moment, weil wenn jemand psychisch oder körperlich oder kombiniert krank wird, dann äußert es quasi das Gefühl. Dann bekommen sie Angst, dann fühlen sie sich allein, einsam oder überfordert und so weiter. Und dann ist die nächste Frage, was spürt ihr? Also das denkt ihr auf medizinische Symptome. Das ist ein Schmerz irgendwo. Manchmal gibt es eine ganze Rabatte von Beschwerden, die vom trockenen Mund über die Schlitze bis zum Herzklopfen alles möglich ist. Und dann ist man sich das wichtigste Symptom aus und fragt nach der Bitte. Fragt, was ist, wie es gespürt wird, wie intensiv es ist, seit lange sich und so. Und dann immer dann etwas, was mir so vor und weg kommt, wenn ich ein Gespräch geht man dann nachher, für sich mal zu orientieren, und dann zurück auf die Hauptsymptome. Und so macht man, wenn es ein semi-strukturiertes Interview. Und zuletzt kommen wir die Fragen, die das Organ betreffen, die der Patient nicht erwähnt hat, aber wo ihm dünken, die könnte ihm auch dazugehören.
Wie findet ihr das raus, was noch dazu gehören?
Also in Hose, und wenn der Patient, sagen wir, sagt, er irgendwie seit einiger Zeit, wenn er läuft oder wenn er aufsteht, Schmerzen, wenn er Luft gegen die frage ich noch, wie die Hüfte. Und vielleicht die Rücken, weil das könnte zusammenhängen. Und am Ende planen wir zusammen den Patienten, wie es weitergeht. Ob er das nächste Mal so kommt, dass wir da weiterfahren. Oder ob ich ihn muss zuweisen muss. Ob ich das Röntgenmuster anlassen muss.
Spannend.
Spannend. Ja, es ist eine wunderbare Arbeit. Immer wieder neue Zusammenhänge. Die erste Frage, wenn sie drum nehmen, was mit dem zu erzählen, wo das Geld drum in den Sinn kommt, was weit hintergeht.
Und wie geht das deuten?
Erst am Ende, wenn ich allein bin, und mir nachher überlegen, wie kommt alles zusammenhängen und was wäre der beste Weg, für die zu verbessern. Die Patienten haben die Möglichkeit, nur vielleicht ein paar Monate sitzen daheim. Oder es gibt Patienten, die in unseren Röntgenarzt sind, wo wir etwas entdecken können, wo wir entdecken, wo die Schmerzen sind. Das ist ein
bisschen. Und wie würdet ihr sagen, wie es euch jetzt geht?
Mir geht es eigentlich sehr gut. Ja. Merke, ich bin nicht mehr genau gleich kräftig in den Beinen. Ich muss aufpassen, ob ich beim Laufen, dass ich nicht schrugle. Ja. Und habe Freude an den Menschen, die wir sind, die ich gut habe. Ich habe 5 Kinder, meine Frau. Und nachher habe ich halt die Gedanken, die man hat in diesem Alter. Wie lange geht das noch so? Wie sind so die Vorstellungen, wenn ich immer lebe? Habe ich eine Vorstellung von dem, was nachher kommt? Oder bin ich mehr einfach die trockene Wissenschaftler, die sagt, nachher ist fertig, ist eigentlich Bahnhof.
Und was glaubt
ihr? Was das, was man kann bieten, in der Zeit, die man lebt, bieten und nicht darauf hoffen, dass man eine Lösung hat oder irgendwo einen guten Ort, wo man weiter existiert. Ich bin dort durch sehr sachlich und sicher. Das Schöne vom Leben hat man, wenn man muss man haben, und probieren zu haben, wenn man lebt. Und nicht zu verschieben. Und ich habe natürlich die Angst, die quasi alle Leute haben, ob sie es zugeben oder nicht. Wie ist es, einfach nicht mehr teilzunehmen, nicht mehr Freude haben können, nicht mehr wissen, wie das Leben auf der Erde und bei der nächsten Angehörigen in der Politik zum Beispiel weitergeht. Das muss man probieren, zu akzeptieren. Und dann muss ich sagen, das ist schon.
Das ist
aber ich bin nicht einfach so, dass ich an Glauben könnte anhängen, ich bin jüdisch, habe die ganze jüdische Ausbildung hinter mir, mit Religionsstunden, mit, wie man dann sagt, erweitert sind sie absolut hart, mit 13 für einen Mann, 14 für eine Frau, mit ein paar Mitzwa. Dann gehört man nachher zu den anderen. Das weiß ich alles, aber ich weiß einfach, dass die ganze Alte im Neuen Testament von Sterblichen, von Menschen geschrieben ist worden. Und das kommt, weil alle Menschen halt ein bisschen Angst haben, ein bisschen unsicher sind, auch sehr unsicher, und probieren, irgendwo einen Halt zu finden. Dass sie nicht mit ihrer Art denken, wie viele nicht
Glaubt ihr, dass etwas kommt nach dem Tod?
Nein.
Nein,
komm nicht.
Das erstaunt mich jetzt
noch. Ich sage, okay. Durch den Fortschritt oder mit der Regel von meiner Tätigkeit von der Wissenschaft weitergehen. Ich habe viel Schmerzforschung gemacht. Mit Wissen, wie Schmerzen entstehen, wenn ich irgendeine Beteiligung sind, wenn ich soziale Einfluss und all das, mit die weiter gesehen gehen. Und die Physik wird weiter, sogar ich mal überlegt, ob ich Physik studiere oder Medizin. Und ich werde natürlich schauen, was aus meinem Kind und Grosskind wird, wo ich erfreulicherweise sehr gut ist. Ich habe ihre Laufbahn und sie haben die Zeit untereinander. Also ganz fest, ich kann sie nehmen fast. Er hat heute den Tag von Doktor zueinander. Das ist zu uns, das ist sehr erfreulich.
Die erste Frage, die ich eigentlich immer allen meinen Gästen stelle, ist schön, dass wir jetzt mal anders sind gestartet, ist, weil mein Podcast «Wer bist du?» heisst. Wer seid ihr? Wie würdet ihr euch vorstellen,
in kurzen Sätzen? Das ist etwas geprägt von Untersuchung, die ich über mich gewünscht habe, denn wo ich nicht gewusst habe, zwischen Physik oder Medizin. So, Medizin hat in ein Zeit hineingekommen. Und dann bin ich mit einem Bekannten, Hans Zuller, das ist der Primarschullehrer in Ittigen. Ein berühmter psychodynamischer Psychologe ist geworden und vor allem im Kinderherbstumrecht. Und mein Vater hat das Leidenschaft und der Herr Zuliger hat seine Hüte in meinen Vater gefunden. Mein Vater hat nebst viel schlechter davon eine gute Idee gehabt, mich mit dem Zuliger in Verbindung zu bringen. Und dann bin ich den Zuliger gesehen und der hat das Gutachten gemacht. Und dort habe ich jemanden gesehen, dass er so gut mich erfasst hat. Er hat gemerkt, dass ich empfindsam bin, aber auch sehr empfindlich hat. Dass ich bin so als Ei, das stimmt. Er hat auch gesagt, dass ich von den autoritären Leuten Respekt habe und jeder in dieser Form, der menschlichen Form, nicht müsste haben. Aber ich hasse, weil ich habe hätte ich es in der Jugend und als Kind erlebt und nicht günstig ist gesehen. Nebst anderem. Und habe gehört, dass ich sehr gescheit sei und dass ich Physik könnte machen, aber dass er mir mehr Interesse Die mir sieht, am Mensch, den Mensch daraus zu kommen und von dort in die Medizin zu gehen. Mhm. Und ich bin ja wirklich gelandet in der psychologischen Medizin und in der Körpermedizin, ich bin ja Facharzt für die innere Medizin und habe eine psychoanalytische Ausbildung. Und so hat sich eigentlich gespiegelt dort drin, wer ich bin. Natürlich ist viel in jedem Menschen unklar, düster und versteckt. Ich glaube, das erfasst mich schon zu einem guten Maß.
Ja. Schön.
Nachher habe ich sehr Glück gehabt. Ich habe eine Spezialstelle in Amerika, in Rochester, New York, wo der berühmte Professor George Engel eine Gruppe hatte, die sich genau um das gekümmert hat, nämlich wie kann man das zusammen? Wie verhaltet man sich, dass man möglichst viel versteht und dem Patienten das viel kann bieten? Und das habe ich eine zweijährige Betreuung gehabt. Ich habe gar nicht gewusst, wie gut das ist. Das ist das, was ich erst mit den Jahren gemerkt habe. Unglaublich hilfreich. Der Zugang ist, und das ist auch das, was die Studenten interessiert, zum Teil. Das, was zum Teil die Ärzte interessiert. Und wo die Insel ist interessiert war, dass sie die Klinik führen, das Norischspital. Und das kann verwirklichen. Mit den Mitarbeitern, mit den Schwestern, mit den Physio-Ergotherapeuten. Wow. Ja.
Du hast es in die Schweiz gebracht, oder?
Psychosomatik. Ja, das kann man sagen. Es hat Psychiater gegeben, der Professor Edgar Hein, der mit befreundet war, wir später auseinandergelebt haben. Aber der hat mir berichtet, dass er dort 2 Monate war und so beeindruckt war, dass er mir bei der Frage, wie weiter, noch geholfen hat. Und das habe ich ihm zu verdanken. Auch wenn wir später auseinandergelebt haben. Aber der hat mir berichtet, dass er dort 2 Monate war und so beeindruckt war, dass er mir bei der Frage, wie ich weiter noch geholfen hat. Und das habe ich ihm zu verdanken. Auch wenn wir später einen Streit bekommen haben, wer soll noch die Medizin bieten, den Unterricht übernehmen. Und dort bin ich der Meinung, wenn man schon einen Somatiker hat, der das integriert hat, dann soll es der machen und es soll nicht vom Psychiater ausgehen. Mhm. Ich glaube, einfach die Erfahrung von der Körpermedizin und der somatischen Kranken nicht kann haben. Das nehme ich nicht übel und ich achte und habe es ist sehr viel gelegt in der psychoanalytischen Ausbildung. Aber dort haben wir uns auseinandergelebt. Und interessanterweise hat Professor Eno, der der Minister war, Psychoanalytiker bei mir.
Das ist er von New York.
Er ist von New York geboren. Ja. Und ist via Klinik. Es geht mir im Moment. Und das in Baltimore gesehen oder in New York, das ist er nun. Und er hat nachher von seinem Chef, am Professor Weiss, so nah eins, hat er den Auftrag bekommen, einen guten Psychiater, der im gleichen Spital gearbeitet hat, zusammen forschen kann. Und das ist Glücksforschung gewesen, Unterdruck, Sauerstoffmangel und so, haben sich die beiden gefunden. Und haben nachher in Cincinnati, ist der Partner übernommen, beide zusammen, in der Forschungszusammenarbeit, und sie beide nachher, wo sie gesagt haben, dass sie sind nach Rochester. Und dort sind sie miteinander gewesen, und der George Engel hat wohl in innere Medizin sich integrieren, und der Romana hat das nicht getreut, und hat wohl, dass das dann Psychiater ausgeht, und so wird er gleich streitend vorbei mit dem Professor Edgar Hein. Es tut mir leid. Es war einfach so gewesen. Und es hat sich keine Symbiose mehr. Aber wir haben zusammen geforscht. am Anfang, was gut ist gegangen. Und ich habe nichts als ihm selbst danken, dass ich darauf bestanden habe, dass ich den Weg ausgeben habe. Also, ohne ihn wäre das nicht gegangen. Oder sie hätte ich vergessen. Und wir haben wahrscheinlich beide etwas nicht verstanden. Nämlich, dass die Wirklichkeit, wie man sie sieht, ist individuell.
Richtig, ja.
Ich weiß nicht, ob ihr Zwiebel von meiner Mutter kennt, die Isadar.
Ja, ja.
Also in Isadar sitzen die Eltern so, dass sie zum Fuß sehen, dass man kommen will, und den Rücken zukehren, der Richtung, von wo der Zug kommt. Die anderen sitzen im Bank wie so, dass sie noch lange sehen können, wo der Zug schon ist, und den Rücken zukehren, in Richtung, wohin der Zug fährt. Jetzt kommt der Springer. Und jetzt stellt man vor, dass beide Boten, wie sie sehen, sind richtig. Und schon haben sie knapp. Sie geben an mit dem Schirm auf das Dach. Und es findet keine Versöhnung statt. Und beide haben nicht begriffen, dass die Wirklichkeit individuell ist. Das ist etwas am Wichtigsten, ja, was es überhaupt gibt bei dem Patienten. Darum kann man nicht einfach abfragen, ob der Kopf hat, der Bauch hat, oder die Blasenschwierigkeiten hat, die Fuß hat. Das ist alles. Man muss seine Wirklichkeit rausholen und nicht die eigene in ihn projizieren.
Wichtig, ja. Ja, und eben wirklich auch den Menschen als Ganzes anschauen. Nicht jetzt, wenn jemand Rückenweh hat. Ja, der Rücken in Zimmer 3 oder so. Oder ja, so, wenn wirklich der ganze Mensch.
Ja, oder wenn eine Frau seit 10 Jahren, wie es mir ist passiert, Gesichtsweh hat, von einem Neurolog zum Neurochirurg, zum Psychiater, 10 Jahre lang. Und er ist in die Hose geschickt, das ist die Frau B. Und ihre Schmerz hat sie beschrieben. Wieder B, Nase, Stirn, im Kopf, so dass sie nicht anhören, hast du die Nase so weh. Das hat die anderen gemacht. Die Genossen und die Wissen. Das ist eine berühmte Fremdschule. Denn mir hat sie gesagt, dass ich 7 Kinder und sie will vor 10 Jahren den Sohn, den Sohn verloren. Der wird das bei mir nicht auf. Dann habe ich gesagt, ja, wenn er mir mehr sagen würde, dann sagt sie, ja, er war vertreter und ist mit dem Auto neben raus in den Baum. Und dann habe ich gefragt, erzählen wir weiter, und sie erzählt, dass der Bruder von ihm gesagt hat, dass wir den Hans nicht schauen. Sein Gesicht ist ganz verschlagen, vor allem auf der rechten Seite. Und der Arzt hat mir davon gesagt, mir tut es hier weh und da und da. Und wenn ich vom Sohn habe gefragt, hat sie gesagt, er hat den Kiefer gebrochen, die Nase gebrochen, die Stirn kaputt gehabt. Dann habe ich gewusst, sie hat ihn in sich hineingenommen, behalten das in Erinnerung an den Schmerz, den sie sich vorstellt, den er hatte. Und das hat sie behalten und behalten, bis ich gekommen, wo mit ihr über den Verlust vom Sohn geredet. Also die Ruhe. Und sie hat mir gesagt, sie behalten nur noch Krawatte von ihm und hat die Sorge dazu. Und plötzlich haben sie geschworen und gesagt, das ist es. Und hat einfach geblieben, so, dass ich noch gerührt bin.
Ja.
Und dann haben wir über das geredet und haben uns verabredet. Bei mir ist die Tal, dass wir Gespräche führen. Und sie, das ist natürlich ein wunderbarer Fall, ist ohne Schmerz heim. Und ich habe nach 7 Jahren noch sie kennt, habe angerufen und gehört, dass sie keinen Schmerz mehr hatte. Ja, das ist mir der Beste. Und natürlich habe ich nicht in jedem Interview so Glück und kann mein Wissen einsetzen, meine Gefühle. Aber das kommt immer wieder vor. Und das ist das, was ich der Hausarzt möchte jetzt mitgeben. Und ich habe noch Beispiele auf Lager, wo Hausärzte dem gefolgt sind, gespürt haben, machen die richtigen Fragen. Hey, bestimmt. Jetzt kommen wir dir gar nicht.
Wow. Wow, ganz eine schöne Geschichte. Ich habe jetzt gerade etwas gedacht, was er erzählt hat. Ich habe erst so eine Dokumentation geschaut von so einem kleinen Bub. Und seit er reden kann, hat er erzählt, hat er sich, weil ich glaube schon, dass wir mehrere Leben leben und dass noch etwas kommt nach dem Tod. Und das hat mich aber jetzt gerade an das erinnert, so klein. Weil eben er hat erzählt, er war der und der am anderen Ende der Welt und hatte einen Flugzeugabsturz und ist gestorben. Und er hat so viel können erzählen von dem Mann, der dann ist gestorben ist. Die Mutter und er und seine Ärzte und so, die haben dann geforscht. Und es hat dann wirklich den Mann gegeben, oder? Und mit Details und auch seine Angehörigen, also von dem Mann, der ist abgestürzt. Der Gil hat wirklich Sachen können sagen, die nur der Mann hat können wissen. Und das ist so faszinierend, eben jetzt so wie dir erzählt, oder? Vom Sohn auf die Mutter übertragen, aber eben auch andere Leben noch, oder? Oder auch irgendwie, dass jemand jetzt mit einem Arm weniger auf die Welt kommt und vielleicht im früheren Leben hat er den verloren oder so. Angenommen jetzt. Wie steht ihr zu dem, wenn ihr sagt, ihr glaubt nicht an mehr als
ich hoffe, das irdische Leben? Ich hoffe es. Ich kann sagen, ich bin übertrieben inbrünstig, aber ich bin so nüchtern, dass ich es nicht für wahrscheinlich halte, wie die Naturgesetze, die wir können erheben und erforschen, uns beibringen. Aber ich stelle mir jemanden vor, vielleicht bin ich jemand gewesen, jemand ganz anders. Und das Tragische, vielleicht auch das Glück, ist, dass ich nicht weiss, wer das war. Also das habe ich mir schon manchmal überlegt und habe mir gedacht, was nützt es, wenn ich es nicht kann erleben und bestätigen, wenn ich so etwas weiss. Ich will die Verbindung haben mit dem Lebewesen, wo ich war. Es darf auch ein Hund sein, vor allem für meine Katze, weil ich bin vernarrt. Ich hatte sie auch auf, wenn ich dann schaue, auf dem Handy.
Ah ja, ich sehe von
eurem Profilbild auf WhatsApp. Aha.
Dort
seid ihr
mit einer Katze
gekommen. Ja, wir haben verschiedene gehabt, und am Alter oder Straßenunfall verloren. Mhm. Und der drittletzte ist 20 geworden. Der Leon, das war ein fabelhafter Kater. Nachher haben wir, wenn er gestorben ist, haben wir eine Lunge bekommen, die gleich hat ausgesehen. Rötlich und Streifen, das Männchen. Und da ist der Louis geworden. Und der Louis hat mich zuerst drinnen gehalten und dann hat mich später raus können. Ist aber mit etwa 10 Monaten verschwunden und ist nie mehr umgekommen. Und ich bin im ganzen Quartier Zettel verteilen und mit den Leuten geredet, dass ich in den Keller und in der Garage und der Katze helfe. Freude, wenn sie irgendwo verschlafen hat. Ich bin nie mehr durchgekommen. Wir haben auch bei der Schweizerischen Zentrale angemeldet, wo man erfahrt, wenn jemand gefunden hat. Ich hatte einen Chip. Und jetzt sind wir wieder der Neveu von unserem Louis, der Lenny. Der ist jetzt bei uns, ist noch daheim, kommt uns am Abend auf die Bettdecke. Und wenn es schlecht geht, ist es unsere Füße. Dann müssen wir mal rausgehen aus dem Schlafzimmer. Aber sonst hat er die Möglichkeit zu bauen. Und der steht jetzt kurz, etwa 15 Monate vor der Zeit, wo wir müssen warten. Und dann fängt es halt wieder an. Und wir können nicht eine Katze haben, die immer muss gehen müssen.
Ja.
Aber es ist ein Herz, es ist ein Herz.
Oh.
Ganz ein herziger. Und er ist der Neveu von Louis.
Ah, ja.
Seine Schwester hat mit der Junge gehabt. Und,
Aber der Louis ist dann von nicht mehr vorgekommen.
Nein. Ja. Und wir würden ihn sofort wieder aufnehmen. Ja. Und das ist der.
Oh, wie herzig.
Lenny.
Ja. Er ist mal ein Junge, hä?
Der ist auch ein Junge, ist 4 Monate jetzt.
Herzig. Oh, süß, ja.
Das ist
ganz süß. Ja.
goed. En sure. Dat staat. Die is rooi.
Dat
is een tikker.
Aha.
En die heb ik mir een vrouw geschenkt zu einem Geburtstag. Der ist aus Kunstmaterial und ist wetterfest. Und dann habe ich eine Nacht auf dem Balkon, da wo mir jetzt steht, dass meine Frau, wenn ich die Schläge abkommt, überrascht ist, aus der Jose rausgekommen.
Oh.
Und jetzt ist der zufällig der auf der Heizung vor der Drang.
Herzig.
Ja.
Schön. Ja,
Katzen
sind etwas Schönes. Ja,
finde
ich auch. Wir haben sechs. Sechs. Ja.
Was habt ihr für Erfahrungen? Ist das nicht ablenkt?
Oh, ganz schöne. Also, noch heute etwas, wo wir jetzt auch in den Sinn kommen. Wir haben auch vor ein paar Jahren, wir können später noch über Katzen reden, gell? Weil ich würde euch gerne so viel fragen, jetzt
zur Psychosomatik und so. Wollen wir Katzen noch?
Für einen Moment.
Ich bin schon gebunden durch die Sechs.
Ich erzähle euch gerne etwas von Ihnen. Mhm. Wir haben vor ein paar Jahren eine Katze gehabt, und das... Also, ich habe schon als Kind habe ich viel... Zugang hatte zur geistigen Welt. Für mich sind so beide Welten, das war für mich nie getrennt.
Das ist so fantastisch, immer... wenn man das so erlebt. Und ich muss sagen, ich versuchte, ist nicht das Rechte, wo ich mir so herzlich gönne. Aber ich werde doch so sein. Aber mein Geist, mein Werdegang, ist eben nicht so gewesen.
Im nächsten Leben
vielleicht. Ja.
Wir haben eben mal, ich war dann vielleicht schon 10, 11, und meine Katze war immer mein Ein und Alles. Und dann ist sie mal verschwunden für 3,5, 4 Monate, und ich war so traurig. Und meine Mami hat dann so eine Tierkommunikation, so eine Hellseherin oder so angerufen. Ich bin mit solchen Sachen immer sehr skeptisch, weil, ja, ich weiss nicht, ich bin sehr skeptisch. Aber sie hat dann gesagt, ja, ich sehe eure Katze, so ich zeige ihr jetzt den Weg heim. Und sie war wirklich am nächsten Tag bei uns gewesen. Und das hat mich so fasziniert.
Ja, also das ist, mich kann man so nicht erwarten.
Das war so krass gewesen. Ja, wirklich. Das hat mich nochmal so hinterfragen lassen, oder? Weil, wenn es das wirklich nicht würde geben, weil wir sind ein paar Monate vorher gezügelt und sie hat gesagt, sie hat sich verlaufen, sie hat wieder zurück heim ins frühere Heim. Aber sie zeigt ihr jetzt den Weg und so. Also bis heute fasziniert mich das so sehr, weil es einfach so zeigt, es gibt eben auch einfach schon mehr. Als
also kleine Hoffnung habe ich auch. Er ist jetzt seit dem 4. April.
Noch nicht so lange. Also ja, gleich schon.
Es ist nicht so lange, es ist auch sehr lang.
Ja, genau. Ja, auf beiden Seiten.
Wir erwarten beides, also, dass er nicht mehr lebt. Und das ist vielleicht unglücklich. Nur schon eine feine Wurstung.
Vielleicht könnt ihr das auch mal probieren. Bei uns hat es geklappt, ich weiß es nicht. Ja.
Natürlich jemand, den ich sehr gerne habe, fragen, ob ich ein paar solche Gedanken oder ob sie ein paar solche Gedanken könnte haben, dann habe ich nicht abgenommen.
Ja, wenn es funktioniert, ich sage immer, wenn es funktioniert, dann ist gut, oder? Also egal was, oder? Ob im Heilen, wer heilt, hat recht, sagt man ja. Das sage ich auch so.
Ja.
Wie steht ihr so zu Spontanheilungen? So Sachen, wo man eigentlich jetzt zum Beispiel jemand, der einen Tumor hat und Schulmedizin sagt, keine Heilungschance, der sterben in ein paar Wochen, Monaten. Und dann eben sogenannte Spontanheilungen passieren.
Es gibt solche Fälle, wo die inneren Abwehrkräfte, die besonderen Zellen, die es gibt, für den Körper zu schützen, die Überhand gewinnen. Aber das ist extrem, extrem selten. Und ist mir die Leute, die letal zum Tod führte Krankheit haben, also als ein gewöhnlicher Verlust, habe ich es nie erlebt, dass jemand nachher wieder sich erholt hat. Aber für andere Krankheiten habe ich schon erlebt, dass übliche Zustände auch wieder mildern können und verschwinden können. Aber ich habe nie einen Patienten sagen, das ist ja so, sondern wenn es ja, würde ich sagen, ich habe es nie erlebt. Ich bin so und so eingestellt, so und so ausgebildet. Pool hat zu dieser Erde, sodass man dort nicht den Zugang hat. Leute offen, die sind nicht mehr gewechselt, die wirklich. Und ich bin bereit, zu begleiten, auch wenn der solche Weg geht. Das ist wie ein Patient drum.
Ja. Das ist schön, ja. Ja.
Zwischen die Frage von Homöopathie, da habe ich selber Forschung gemacht. Da bin ich überzeugt, dass das bei gewissen Leuten zu einer Verbesserung, zu einer Erholung führen kann. Aber wenn jemand ernsthaft krank ist, dann habe ich gar keine Erwartung. Und ich habe auch Physik ein bisschen studiert von denen, die behaupten, sie haben Grundlagen. Das ist nichts. Es ist physikalisch unmöglich, einfach sehr, sehr gut belegt, durchgemäß.
Ja, was genau ist gut belegt?
Also, dass es nicht nutzt. Dass es Placebo, wenn man sieht, Placebo
nicht
ist. Die gibt es immer wieder. Weil der Mensch mit seinen psychischen Kräften kann schon zu einer Steuerung beitragen. Aber wenn man als Arzt meint, wir können jemanden mit einem homöopathischen Medikament und Verordnung helfen, dann muss er am Patienten sagen, du darfst ruhig an das denken, daran glauben, wie man meine Wünsche kriegt, die nicht da rein. Und ich kann nicht mit den Einschüssen, ich bin nicht eure Lehrmeister, ich bin eure Begleiter.
Ja. Der hat jetzt gesagt, Placebo, dass es nicht wirkt, sondern es ist Placebo. Aber Placebo heisst ja, es wirkt.
Es wirkt, natürlich wirkt.
Aber das ist eigentlich egal, was es ist, ob ja, das wirkt.
Ich verstehe, wenn die Homöopathie bei schweren Krankheiten so wie würde helfen, wie sie sich anheischig machen, können helfen. Und sie würden mir die Erfahrung zeigen, die muss ich einfach revidieren und mehr nachdenken und mich mehr erkundigen. Und Placebo ist, es gibt Placebo-Wirkung, weil der Mensch mit seiner Verbindung von allen Organen, mit dem Hirn, mit der Seele, da gibt es Verbindungen, die wir nicht kennen und die gewisse Leute wahrscheinlich ausgebildeter haben als in sich innen als andere. Das habe ich einfach offen.
Ihr habt es gesagt mit der Seele. Dann glaubt ihr schon daran, dass es eine Seele gibt?
Ja, natürlich.
Okay.
Ja, und dann auch wie. Und dann auch wie. Die kann ihn so gesund machen, wie sie ihn krank machen kann.
Ja, wichtiger Punkt. Können wir da vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen? Das fasziniert mich jetzt noch, weil eben, ihr seid überzeugt, dass es eine Seele gibt, aber nach dem Tod ist nichts mehr. Also geht ihr davon aus, dass vor dem Leben ist nichts und die Seele existiert dann einfach im menschlichen Leben und dann, okay.
Ja, das ist leider meine Überzeugung. Ich rufe von meinem Denken, wenn ich nicht mit der Bau und den Twister habe, das ist ja ein Alter. Aber die seelischen Einstellungen, Glauben, das spielt eine große Rolle.
Ja, eben eigentlich ja, egal bei was, ob jetzt Homöopathie oder eben Placebo oder so, oder einfach auch sonst Medikament. Ich denke, was der Mensch glaubt.
Ja, oder für eine herzliche Beziehung, wo der Patient stirbt, wie es geht. Und ist treu und will nicht vermal, was er euch bekommt. Das kann der Patient enorm
helfen. Ja, wie ihr es macht. Oder? Weil ihr mir jetzt vorhin gesagt habt, ihr habt jetzt heute noch mit 88, wenn ich das sage, 3 Patienten am Tag, 2-mal in der Woche.
Mindestens.
Dass ihr euch fast eine Stunde Zeit nehmt pro Patient. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
Und wenn es Mut fehlt, auch länger. Und sonst ist das, was ein Psychoanalytiker am Patienten fest operiert, aber er sagt, wenn die 50 Minuten ohne sind, Aber Gott sei Dank, ich kann sagen, wir sehen uns wieder.
Ja. Ja.
Es gibt ein paar Psychotherapeuten, Psychoanalytiker, das ist aber Ausnahmehoffene, die von 50 auf 45 Minuten sind, dass sie im Tag auch Patienten mehr sehen können. Ich würde nie aushalten, so lange mit verschiedenen Patienten, es geht nichts nach. Und es wird so viel an, wo ich muss nachdenken darüber, dass ich die 50 Minuten einfach brauche und dann lieber einen Patienten oder zwei weniger extrem.
Ja. Was würde ich dir sagen? Ihr habt so viele Jahre Erfahrung in diesem Thema, auch praktische Erfahrung vor allem. Wenn ihr jetzt Albert Einstein hat gesagt, man hat etwas wirklich verstanden, wenn man es so einfach wie möglich an einem Kind kann erklären kann und das Kind versteht es wirklich. Also wie würdet ihr so eure Arbeit so einfach wie möglich jemandem erklären, an einem Laien so, dass man daraus kommt? Was ist Psychosomatik oder Psychoanalytik?
Ich würde an einem Laien nicht erklären, sondern erleben, dass er nicht zu mir kommt und nach 50 Minuten aus der Praxis geht, dass er weniger schwitzt, weniger Herzklopfen hat, dass das Kopfweh auch milder wird. Und wenn er mich fragt, soll ihm das erklären, dann sage ich ihm, der schon viel darüber nachdenkt, die Wirklichkeit ist individuell. Und erst wenn ich wieder und wieder sehe, wird es uns beiden klar, wie das zusammenhängt. Aber es gibt keine Theorie, die ich euch hier offen lege.
Ja,
du
hast
vorhin
gesagt, dass
ihr
was ist so eure wertvollste Erkenntnis jetzt von der jahrelangen Arbeit für euch? So das, was euch am meisten fasziniert hat oder so, ja, überrascht hat von euch?
Was mich überrascht hat, von wie sie sind und Hand und Fuß sind, ist Unterricht in Rochester, wo ich im zweiten Jahr auch mit den Studenten, den jungen Ärzten, Patienten gesehen habe. Und wo nachher Senior-Member von der Gruppe, also ganz im Erfahren, der Sandy Majerowitz, der war Psychiater, also Psychotherapeut gewesen. Und dann habe ich mit den Studenten einen Patienten vorgestellt mit den Brustbeschwerden. Und ich war immer nicht so erfahren gewesen und habe aus gewissen Anzeichen angenommen, dass das mit der Verlängerung von seiner Hauptschlagader, der sogenannten Aortenstenose, zu tun haben, sei so beschwerlich. Und der Sandy hat nachher an einem Interview teilgenommen und hat mir, oder ist es umgekehrt, sie habe gedacht, ich habe gedacht, dass ich einen ganz zünftigen psychischen Hintergrund. Und der Sandy hat mir den Patienten auch interviewt und mir gesagt, dass er nach diesen Kriterien muss ich annehmen, dass dann sie Hauptschlagader, die Aorta, eine Stenose, eine Verengung hat, die dann den Patienten schafft. Und das war einfach so gewesen. Und dort bin ich beeindruckt, in erfahrenen Anfang zu unterscheiden, und sich das Bild kann komplexer zusammensetzen, als ich das machen. Der Arm Sandy Meyerowitz ist mit 45 gestorben, der an eine Zuckerkrankheit. Das ist so eine Erfahrung, die wir mitgetragen haben. Die Frau, die einen Gesichtsschmerz hat und zwei Jahre ist von Arzt zu Arzt, von Spezialist zu Spezialist gegangen. Und bei mir, ich hatte einen Slombandberuf nicht gehabt, nach 15 Minuten habe ich sie gespürt und nach 20 Minuten hat sie zusammengebracht gehabt und gesagt, das ist es, so ist ganz gestorben, dort hat es angefangen und das ist so weggegangen. Das ist so eine Erfahrung, die ich sehr geliebt habe.
Ja.
ich habe manchmal solche Sachen gehabt. Ich habe zum Beispiel vom Kinderwald in Michel von Müren.
Ja.
Habe ich einen Schreiner gehabt, der über 65 ist, ein bisschen passioniert, der auf dem Thunersee für Schiff gedient hat, als Personal. Und der ist dann passioniert worden aus dem Kinderwald zurück und hat dort als Schreiner den Schlitten, den Tornschlitten, und schon Arbeiter gemacht auf seinem Gebiet. Und hat sogar einen schweren einen schwarzen Hutzkrepp überlebt und den Tod von seiner Frau überlebt. Er ist in Mürren zum Hausarzt, er ist in Hinterlacken zum Internist, er ist zum Neurolog, er ist zum Neurochirurg, er ist zum Rheumatolog, er ist zum Chirurg gegangen. Und nachher hat er sich einfach so benutzt, dass man gesagt hat, er ist nicht mehr von Sinnen und hat dann nur geschickt nach dem. Und der Sohn hat mit dem Auto gebracht und der Patient hat Schmerzen gehabt. Und der Sohn hat angehalten in Münsingen und hat gefragt, was er wieder machen kann. Er hat gesagt, tu mir das Bein krümmen und den Knie nach außen legen. Und das hat ihn in der Schmerz gemindert. Er war nicht weg, aber es hat ihn gemindert. Und als er bei mir war, hat er beim Untersuchen so geschlagen, dass die Oberschwester kam, das macht er sich nicht, zum Chef, der hat geguckt, was da und los ist. Und ich habe das Interview wieder gemacht und habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was der Mann hat. Aber schwierige Lebenssituationen hat er ohne Zwang überwunden. Er ist noch aktiv. Und er hat jetzt einen Schmerz, der von einer gewissen Bewegung abhängig ist. Und das ist ein Zeichen, dass etwas körperlos da ist.
Ja.
Ich bin dann mit der Röntgen zum Spezialist. Und der hat gesagt, nur dann seine Schambeine erst sind gleich röntgendicht. Wir müssen da eine Biopsie nehmen. Das Prostatakarzinom gehabt, wahrscheinlich zweimal wieder gesehen. Und dort habe ich nicht gewusst, was er hat. Ich einfach gewusst, wahrscheinlich ist etwas körperlos. Ja. Und das ist auch die Aufwärmung.
Ja. Ah, das
war
ja eben
zu Münzigen, Psychiatrie war. Nein, der war auf der Fahrt von Gimmelwald via Interlaken Münzigen nach Bern gekommen. In Münzigen ist er die Zeit verflossen, wo es ihm so weh getan hat.
Ja, okay. Ja.
Und natürlich bin ich beeindruckt von Ärzten und Ärzten, die eben mehr ausgebildet wurden. Und so sagen, das sind das Wichtigste, was die Sensibilität kennt. Also Ängste oder Angst. Und ohne Passweide nicht üben. Und das ist natürlich auch gestanden.
Ja. Hast du
das
erzählt?
Wie denn fortschritt dieses Gespräch bei mir so?
Ich habe mich, also ich tue mir aber gar nicht fest vorstellen. Aber so wie er gesagt hat, ja, so, dass es einfach kann kommen, dass es nicht so kommen. Ja. Ich kann mir vorstellen, oder weil wir sind in der Schulmedizin eigentlich noch davon ausgegangen, ich habe VG gelernt, Urknecht, nach der Gesundheit, vor ein paar Jahren. Und da habe ich einfach gemerkt, eben, wir gehen schon sehr davon aus, wir sind einfach unser Körper. Und wenn ihr jetzt Psychosomatik in die Schweiz bringt, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch so
Gegenstimmen
hat
gegeben? Ja, meine Chefin haben mir wenig gewähren lassen, weil sie gesagt haben, wir können so anständig über ohne Patienten reden. Und dann haben selbstverständlich, und es gibt solche, die nicht begabt sind, andere, die wenig begabt sind. Aber ich kann euch sagen, meine zweijährige Ausbildung hat dazu beigetragen, dass ich etwas erbittert zu sehen, ohne Schmälern. Und ich kann es auch vormachen, wenn wir innen sitzen, dann mal mit einem Patienten reden. Aber das hat nicht stattgefunden. Und ich wollte nur einen Oberarzt werden oder einen leitenden Arzt, wie er jetzt ohne akademische Stufe. Aber ich habe gesehen, wenn ich das durchhalte, muss ich einfach der Chef sein. Und dann muss ich eine leitende Stelle haben. Und dann ist er tunfrei geworden, Tiefenloch in der Medizin. Lori Spital, und Lori war am ersten vor der Universität und hat mir schon Spass. Und da habe ich den Posten angeschnürt, wann ich bekomme. So ist das.
Schade, sie sind auch nicht schauen, wie das macht. Ich glaube, genau das ist das Wichtige, oder? Es ist nicht nur die Schulmedizin oder nur Alternative oder was auch immer oder Psychosomatik, sondern wir sollten eigentlich alles zusammen verbinden.
Medizin. Ja. Das ist Medizin. Und einer von den Chefs hat mir, obwohl er mir einen Abtisch gesagt hat, und so das, was ich im Bund bekam, auf der einen Seite, dort, das hat so Wert getan. Das wollte ich nicht wollen. Und er hat mir seine Tochter zur Behandlung geschickt. Und ist schon mit mir, was sie nicht vergessen. Und der andere Chef hat eine Nacht dann beide passioniert gesehen. Er lebt noch, ich will den Namen nicht nennen. Er war ein toller Professor gewesen, mit viel können. Und was einfach Vernunft, er hat nachher nur ein paar Jahre hoch. 5-6 Wochen in Staatsmittag gegessen und dahin ist. Einfach gut verstanden.
Schön. Ja. Ich muss jetzt mal schauen, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, dass ich da nicht vergessen. Genau. Ich beobachte oft eben bei der Schulmedizin, dass man eher den Fokus darauf hat, was hat jetzt der Mensch, anstatt was fehlt seiner Seele eigentlich so, oder?
Oder ihm im Ganzen.
Oder ihm im Ganzen, ja. Ja, genau. Ja. Beobachtet ihr das auch so? Weil ihr habt mehr Erfahrung in dem.
Das ist mehr Zugang. Ja. Es geht nie darum, dass ich frage, hat er Kopf, hat er etwas am Hals, hat er etwas im Brustkasten, hat er etwas im Becken. Seine Wirklichkeit ist heilig. Und die muss ich respektieren, will ich respektieren. Und ich gebe mir einfach Mühe. Und schaue, was mit dieser Wanderung passiert. Aber ich habe nicht den Weg im Sonder essen.
Ja.
Ja. Es macht so viel Reich und Medizin, es macht so viel spannender. Und es spart auch Geld. Es spart enorm viel Geld, weil das sind andere Leute ausgetestet, dass etwa die 40% der Patienten, die in der Praxis erscheinen, etwas sehr wichtig ist, nicht gut oder für das meiste erklärt. Stell dir vor, was da gespart wird.
Aber wollt man das immer?
Ja. Die, die einfach anders, oder das Schwert wird anders sehen, weil sie eher im Schwergewicht arbeiten, in ihrer Wirklichkeit. Und die geben ihr den Patienten weiter, als sich noch auf das, was ich sage, einfach, es passt mir nicht in meinen Kram, in meine Vorstellungen. Ich schaue, ob ich jemanden kenne, wie mir oder so, wo der Patient weiter schaut, aber sich nicht über ihr Gebiet raus einlässt. Das ist am häufigsten so, obwohl ich heute sicher 100 oder mehr Hausärzte in dem von der Ausbildung über die längeren Jahre, das mache ich seit 1970. Ja. Und als unabhängiger Chef im Lohnspital seit 1978 bis 2001. Das hält doch heute schon wieder.
Das habe ich noch aufgeschrieben. Genau, etwas, was wirklich die Menschen, die jetzt das hier hören, direkt praktisch umsetzen können. Gibt es irgendetwas, jetzt so, was ihr aus all eurem Wissen, eurer Erfahrung an den Menschen könnt raten?
Sich nicht schämen, wenn sie etwas Seelisches in ihrem Leid, in ihrem Leiden innen direkt, dass sie das vorlegen. Und so nah zu sich stellen, wie sie das nicht mehr können. Und auch wenn zuletzt das meiste erklärt, wie bei dieser Frau mit dem Gesichtsschmerz, sich nicht müssen schämen, Das ist menschlich, dass man je seelisch oder je körperlich erlebt. Das kann man nicht selber bestimmen. Das macht Natur mit dir.
Ja, ich denke, gerade früher war es ja schon mal so, oder? Die psychisch Kranken, ihr. Sag jetzt schnell, in der Psychiatrie. Das ist so ein. Ja, so. Wie sagt man?
Negativ.
Genau, sehr negativ. So
ja.
Etwas.
Ja,
ja genau.
Ist ganz. Und ich hatte auch eine Supervision bei der Familie. Alice Wilder ist eine berühmte Psychoanalytikerin, die verzweifelt ist gegen das höhere Alter. Weil die Psychoanalyse, wie sie dann gelehrt ist, wurde, halt nicht so häufig etwas Desinteresse bringt. Und die hat eine Ausbildung gehabt bei einer Analytikerin, die auch in der Psychiatrie gearbeitet hat. Und da ist der Name, im Moment Mülli hat das Vorwort geschrieben, zu Alice Wilders Buch, das berühmte Buch, über die Kind. Vielleicht noch mehr sehen, wie der Titel ist.
Schon
das da unten her, sonst. Ja, und die, die in der Psychiatrie und ich habe gesagt, auch die psychotischen Patienten, die uns als verrückt gelten, wenn sie sich unvorhergesehen jeden Tag behinderten, mit denen abgehärtet. Weißt du, einfach als Menschen, dass die zum Teil ihre Störungen von den Mindern und von den Mindern und wahrscheinlich auch müssen abdenken, wechseln, so wie die Schwierigkeiten. Zustände.
Was genau hat sie anders gemacht als andere?
Sie hat einfach nicht eine Diagnose genommen und behandelt, sondern einen Menschen. Wow. Man sagt, dass man jetzt einfach gleich, ob der schizophren ist oder ob der depressiv ist, er ist ein Mensch. Man muss jetzt die Chance haben, Rückhalt und Verpflichtung probieren zu verstehen.
Ja, da
sieht
man, wie wichtig das ist.
Ja, und was wunderbar zu lesen ist, weil es ist ein ganz Kind, der hat Bücher geschrieben über Kinder, die er in der Schule hatte, die nicht mit zwölf Kindern zugewiesen wurden, die nicht in der Schule waren. Und er hat beschrieben, wie er mit denen umgeht. Und er hat nicht die Diagnose gegeben. Er hat zum Beispiel ein Mädchen zugewiesen bekommen, 16 zu etwa. Und das hat der Heimer mit einer Schere an den Tischtücher in den Zotten abgeschnitten. Die Eltern haben sich aufregen und sind fest in Zuliger gelandet, weil sie nicht verstanden haben, was das soll. Sie sind verboten und sie haben es gemacht. Sie haben nicht verstanden. Und nachher hat er erfahren, dass das Kind, das in einem älteren Wüste sagen, der, bei dem, was es macht, hat es das aufgegeben und ist bei der Nachbarin Blumen abgeschrieben. Und hat gewusst, dass die Nachbarin Freude hat an den Blumen. Und das hat sie selber abgeschnitten gegeben und zu den Blumen gebracht. Quasi als Versöhnung. Und nachher ist rausgekommen, wo die ganze Schule mit den Eltern geredet haben, dass ein Bubli noch da rum ist. Und das Bubi hat halt eine Schnäbel gehabt. Und das Mädchen hat das nicht können assimilieren und für sich einnehmen, dass das jetzt einfach normal ist. Sondern das hat etwas verändern. Und hat nachher das symbolisch gemacht. Und Zuliger hat nicht für den Eltern erklärt, was ein Oedipus-Komplex ist und so weiter. Er hat einfach mit dem Mädchen über das geredet, das war, ich weiß nicht genau, wie man das gemacht hat, aber er hat mit dem Spiel gemacht, er hat mit dem Kindern im Sandkasten gespielt und hat gewusst, auf was er mich achtet. Und er ist auch ein fantastischer Schriftsteller. Er hat also Bücher über Kinder geschrieben und wie man zu einem Film steht in der Erziehung. Dass es besser ist und schlechter ist, wurde in Deutsch Belletristik geschrieben. Er hat geschrieben von Joachim Abreiten Schmuckler. Das ist eine wallische Gruppe, die in einem hinteren Dorf, in einem Walliser Tal, eine Gruppe von Schmugglern erlebt hat und denen geholfen hat. Und später ist er Grenzwächter geworden. Und dann hat er das Buch weitergeschrieben, Joachim, als Grenzwächter. Und er hat Essige-Häftchen geschrieben über die Anbauer. Er ist ein fantastischer Mann. Und mir fällt es schwer, ich habe gefragt, dass es im Moment für mich keine solche gibt. Es ist ein Schwerkopf, lebenswert, lesenswert und lebenswert. Und ich habe schon ein paar Schwellen gehabt, dass ich dann habe und alles
gegeben habe. Ist das auch das Ettige?
Ja, ist das.
Ist das
auch von Ettige? Das ist auch von Ettige, ja. Also es lohnt sich, Hans zu liegen.
Ja.
Und er hat mit der Zeit dann eine Trennung von der Universität hier. Und hat einen zukünftigen Lehrer, Sek-Lehrer, hat er zu Bogus eingebracht. Also, was ein Kind ist, was das Kind erlebt, wie er sich entwickelt. Das ist ganz toll.
Hat er auch mit Kind gestampft?
Nein, ich habe letztens Eltern, die Jüngste waren und sich solche Fragen gestellt haben, haben mich das Denken von Zähligen angewandt. Und da habe ich mir gesagt, ich habe eine Mut gehabt. Die Schwester wird jünger und er war mit Führer noch nicht zuhause gewesen. Und dann haben die Eltern in Keller gestellt. Und dort habe ich gelernt, dass das also etwas ist, was der Bub nicht kann verhindern kann, sondern dass er dann aus Liebe vor der Breite und dass er dann selber den natürlichen Weg nimmt für eine Entwicklung. Das hat es aber gegeben. Aber sonst habe ich so mit 20 Jahren zu tun gehabt. Ich war in der Psychiatrie, in Gurten gehandelt worden von den Chefen. Ich habe geachtet, aber ich habe gemerkt, das ist nicht die ganzen Wünsche, da brauche ich etwas mehr. Und dann ist die etwa heilig. Und mein Leben dort und in so einem Skilager lernen können. Und das ist so, dass ich so nach Amerika bin. Und ich habe Schwenk, aber meine Frau ist Amerikanerin. Und ist dann aufgewachsen. Und ich habe mich sogar als amerikanischer Angestellter den Lohn bekommen. Und bin nicht abhängig von der Schweiz.
Dann
habt ihr
eure Frau dort
lernen
kennen?
Ja, also hier lernen kennen, sie hat hier Medizin studiert. 4 Jahre war sie hier. Und das war auch ein Zufall gewesen.
Schön. Zufall ist ein gutes Stichwort. Wie könnt ihr uns Zufall erklären?
Eigentlich gar nicht. Ich nehme es einfach ins Gehirn.
Glaubt ihr an Gott oder an irgendetwas anderes?
Nein, ich kann mir aus meinem Wissen so etwas nicht vorstellen, aber ich habe nicht eine Abneigung, dass es Gott gäbe, aber Gott davon, wenn es ihn gäbe. Und ich würde mich aufmuntern, nicht in die Ferien zu gehen, sondern in die Arbeit zu bleiben. Und ich muss sagen, ich habe vor 3 Jahren wahnsinnig Bauchweh bekommen. Also scheußlich. Und ich bin am Abend ins Spital eingetreten und hat mich vorgesehen für die Gallenblase, es hat er mir am nächsten Tag. Und das Warten ist so schmerzhaft, wie das hat. Also, ja, ich bin nicht aufschissen.
Ja. Jawohl, ich denke von mir. Also ich glaube, wir haben ja irgendwie ein gutes Bild bekommen von alten, bärtigen Mann. Ich muss glaube
ich jetzt nicht. Also, ich
habe
einen Nachbarn, der ist bärtig. Oh, ich sitze schon sehr durchdachte, tolle Mann, der jetzt gestorben ist. Wir haben es so gut verstanden, dass wir zusammen mal einen Schubmatch sind. Wir müssen viel zu viel spazieren, unsere Kehre machen. Und der hat einen Enkel gehabt, der schon laufen konnte. Und von uns aus kann man die Straße verbieten. Und dann ist der Fritz, der Nachbar, mit seinem Enkel angetan, der Geburt aufgelaufen. Und das ist ein weißhaariger Mann mit Bart entgegengekommen. Und der Fritz, mein Nachbar, hat gesagt, grüß Gott. Und der Bub, den wir vorbei waren, ist jetzt der Lieblings, dass er hier war. Nur wer als Bub vom Land grüß Gott hat gesehen, ja. Mit dem Grüß. Guten
Ich denke, früher hat man schon noch das Bild gehabt, oder? So eine Lehrte, der Mann im Himmel.
Ja. Das ist auch vernünftig, weil die Eltern können ja mir das Leben lang schützen. Und aus der Not heraus, wo man Schutz braucht, wo man Vergebung braucht, baut man sich das Bild auf. Das ist so. Und der Mensch ist es so. Und ich würde nie probieren, das skeptischer zu machen. Ich würde sagen, eure Wirklichkeit ist so, wie ich so. Die hat andere Erziehung gehabt, hat andere Eltern gehabt, hat andere Glauben gehabt. Das lassen wir uns machen.
Ja, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Ansatz, den ihr gesagt am Anfang. Zitat von Sokrates: Ich weiss, dass ich nicht weiss. Schlussendlich ja. Haben wir alle keine Ahnung, oder?
Ja. Und der dänische Philosoph, Kierkegaard, der Søren Kierkegaard, so ja sie auf Dänisch, ja, in Dänemark geschossen. Der hat gesagt, wenn du jemanden willst kennen, du weißt Sachen besser und mehr als er. Aber Sachen, die er weiss, gibt es, die du nicht weißt. Du musst dir verbeugen, innerlich vor ihm gegenüber und schauen, zu verstehen, was er weiss. Das fördert mich auch bis aussen. Und das ist die einzige Art, wie man jemandem helfen kann. Wenn jemand meint, er kann helfen, indem er einfach kommandiert, er sich eingebildet, egoistisch und sich nicht toll für helfende Brüder.
Ja,
das
ist sehr wichtig, so auf Augenhöhe, oder? Einfach mit jedem Mensch, oder? Ich habe mit dem immer Mühe gehabt, in der Schule oder was ist so. Immer so das... Ja.
Das ist auch eine Entwicklung. Die wenigsten Eltern begegnen am Kind nur auf Augenhöhe.
Ja.
Das ist fast nie der Fall. Es gibt so Glückliche. Aber das ist selten und das Kind profitiert von dem enorm, nimmt seine eigene Entwicklung. Wird nachher kompetent und wird systemisch, also, denkt sorgfältig. Das Typen sind Erwachsene nie mehr so gut drin, wenn sie in dem Erstarren jetzt auch so sind.
Ja, da ist aber einfach mehr auch so, meistens das Leben lang so, oder? Das
Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst. Das ist auf dem Buch von der Alice Miller. Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst. Und sie hat nicht mehr begabt geschieht. Empfindsam, spüren es. Und was sie eben ihre Familie mit ihrem Mann und ihrem Sohn erlebt hat, ist ganz anders. Sie hat nicht können verhindern, dass der Mann den Sohn schlagen hat. Und das Klima daheim gemacht hat, wie sie nicht ausgehalten hat. Sie ist aber bedenklich übersteckt, bis er gestorben ist und wird nachher alleine gelebt. Und der Sohn ist nachher Psychotherapeut geworden und hat das Bild über die wahre Kindheit, die er hatte, geschrieben. Und dort ist das alles rausgekommen. Und das ist so tragisch, dass es so Schöne Frau, die ich auch x-mal bin nach Zürich, um mit ihr eine Stunde nachzudenken und Therapie zu leben. Dass die Frau das hat mich so durchgemacht. Gegen allem, was sie gewusst hat.
Und dass sie dort geblieben ist, hat ihr so gefragt, warum?
Nein, ich habe das mir nicht gewusst. Ich habe beschlossen, eine Ausbildung zu üben, um abgerechnet zu werden. Andere Therapeutin zu. Heftige, Ursula Heftige, so gute Frau. Dort habe ich viel, viel gelernt. Ich bin zur Sommerferien gekommen. Und dann schrieb sie mir, sie kann mir leider nicht mehr mit der Betreuung schreiben. Sie das immer anzunehmen. Und das ist sehr schnell gegangen. Sie hat dann geschlafen. Die ist auch noch sehr. Die ist auch noch so.
Ja, stimmt. Wir schauen jetzt nochmal. Wir haben schon viel geredet. Ich sage jetzt mal so, dieser Welt könntet hinterlassen, so eine Erkenntnis in eurem Leben, die euch selber so viel gebracht hat, oder findet, das ist so wichtig, das müssen andere Menschen.
Also, ich würde sagen, so meine zwei letzten Bücher lesen, und die haben so geschrieben, das ist 2014 sogar, das heißt, der Weg von der Biomedizin zur biopsychosozialen und also integrativen Medizin. Und dann würde ich mir eine kurze Geschichte erzählen, wo Agatha Christie einen Krimi geschrieben hat. Und die Meidnis Martin, das ist ihre Hauptfigur, die hat in einer kleinen Städte Abzeichen verkauft, zu guten Zwecken, und hat die Bibliothekar als Freund gehabt, der ist mitgekommen. Das war ein bisschen schwierig. Und sie hat Abzeichen verkauft, manchmal sind sie angenommen worden, manchmal ist zurückgewiesen worden. Und dann sind sie zum Schloss gekommen, am reichsten Bewohner von Städtli. Das ist der Herr Ender, die sind. Und sie sind auch gekommen. Und das Schloss war nicht geschlossen und sie ist jetzt angelegt. Sie hat Angst gehabt, aber sie ist tapfer, geradeaus ehrlich gewesen. Und sie hat gerufen, Mr. Enderby. Und dann ist sie auf der Galerie erschienen, hat sich ans Herz gegriffen, ist die Stege runtergetrollt und dort vor ihren Füßen wieder hinten. Und sie hat dann gesagt, ich muss wissen, was es ist. Sie steigt auf und ist gegangen. Bis zu dem halb geöffneten Zimmer, wo er rausgekommen ist. Und da ist eine große schwarze Katze ihr über die Schulter gesprungen und verschwunden. Und dann hat sie so gesehen, dass man ist zu irgendeinem Gebäude, weil die gesagt hat, wir müssen da nicht sein. Es ist morgen. Und dann hat sie gesagt, das kann man nicht. Das ist nicht ganz schrecklich, ich wusste, dass ein Herzinfarkt bekam. Schon. Und dann sind sie gegangen und der Chef, das ist ein junger, wusste Mann von der Polizei. Ich habe gesagt, Miss Marple, so nett, dass sie kommen, aber nicht wieder am Ort, gell? Also, wir haben genug von solchen Geschichten gehabt. Und ich habe gesagt, ihr nicht dann nachher dort gehen. Und sie hat gesagt, eine Katze hat ihr am Schloss nicht gefunden, suchen gehabt, weil sie eine Phobie hatte, eine Phobie gehabt von Katzen. Also hat dort die Katze reingebracht. Wer könnte sie reingebracht haben? Ja, ein Nöbel von ihm, der gelbhörig war. Ein Ross hat gehabt, so ein Ross, Stallung auf dem Land. Und dann sind sie dort her, hat Stiefel angeschaut vor dem Haus von denen. Und sie hat einen Lehmklotz gehabt, wo ein Stiefelabdruck war im Schloss, wo sie schnell zu sich genommen hat. Und die genau aufeinander passt. Und so hat sie können zeigen, er ist schon körperlich krank. Aber er ist sehr krank, weil er eine Phobie hat. und er hat eine sozial ungünstige Umgebung und die hat eingelegt, dass die ganze Kette los ist. Und das ist die Geschichte, die am besten illustriert, was man muss wahrnehmen von der Umwelt und von sich selber. Das geht nicht.